Diesem Spruch seid ihr bestimmt schon mal über den Weg gelaufen. Deine ersten 10.000 Aufnahmen sind die schlechtesten. Das hat Henri Cartier-Bresson gesagt und naja, wahrscheinlich ist da sehr viel Wahrheit drin. Das heißt aber nicht, dass das 10.001. Foto gleich ein wahnsinnig gutes Bild sein wird. Nun liegen gute Bilder sicherlich auch im Auge des Betrachters, aber um gute Bilder zu machen, heißt es üben. Üben, üben, üben. Und darüber habe ich in Episode 48 mit Vitali Brickmann gesprochen. Vitali ist ein Freund der ersten Stunde hier in unserem kleinen Fotografie-Podcast und jemand, mit dem ich mich sehr gerne austausche. Und neulich schickte Vitali mir eine Nachricht und es entwickelte sich relativ schnell ein sehr deepes Gespräch und der Wunsch, über so ein paar Dinge hier im Podcast zu sprechen. Über Schein bei Instagram, über Dinge, die uns in der Kreativität vielleicht mal so ein bisschen ausbremsen, über seinen Podcast und seine Akademie und was er sonst noch gerade in petto und in Planung hat. Und nicht zuletzt dann eben übers Üben. Das ist so ein bisschen der rote Faden in dieser Episode. Ich persönlich habe aus dieser Erfolge sehr viel Kraft gezogen und sehr viel Motivation und ich habe mich total gefreut, endlich mal wieder mit Vitali zu quatschen und dass dabei das Mikro lief und der Rodecaster an war. Nun, das ist auch so ein bisschen Glück für euch, denn ihr könnt uns lauschen. Viel Spaß bei dieser Episode und jetzt erstmal Musik.
What's the story? Each shot creating an energy that lead to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Oder um die Leute, die die Bilder machen. Oder um die Leute, die uns erzählen, wie man die Bilder macht. Und das ist heute der Fall. Wir haben heute wieder einen Gast und es ist ein bisschen verrückt. Wir sind heute in Episode 84 schon. Yo, in Episode 84. Und der Gast, der heute da ist, war in einer Episode zu Gast, da war es noch einstellig. Das war noch die Zeit mit Olli und Matthias. Liebe Grüße an der Stelle. Und es war Episode 9, in der Vitali Brickmann bei uns zu Gast war. Und heute ist er wieder da und ich freue mich total, dich zu sehen. Hallo, lieber Vitali.
Hallo, lieber David. Vielen Dank für die Einladung. Und ich fühle mich sehr geschmeichelt, dass ich wieder hier in diesem Podcast sein darf. Ich weiß gar nicht, wie lange ist es her, wo es noch einstellig war. Auch schon 2-3 Jahre oder mindestens gefühlt.
Ja, 4, glaube ich.
Sogar. 4 sogar, ne? Oh Mann. Ja, du bist auch größer geworden, sehe ich jetzt.
Ja, und ich habe leicht einen Pflaumen bekommen hier und es ist wirklich verrückt, wie die Zeit
leichter
vergeht.
Leichter Pflaumen. Wie lange dauert das, dass du diesen leichten Pflaumen hast? 3 Tage?
Eine Woche.
Eine Woche? Okay. Ich habe ein Jahr dafür gearbeitet, diesen leichten Pflaumen zu haben. Mein Bartwuchs ist echt so. Ich bin 38. Ich glaube, vor 2 Jahren habe ich mein erstes Brusthaar entdeckt. Die einen beneiden mich, die anderen denken so, hä, ist das ein Mann oder nicht? Keine Ahnung. Hey, das sind Gene, ich weiß auch nicht. So viel zu diesem Thema.
Und damit herzlich willkommen hier im Körperpflege-Podcast.
Genau. Akustischen Körperpflege-Podcast.
Genau so sieht's aus. Aber du siehst gut aus. Du siehst frisch aus und ich hoffe, dir geht's gut.
Dankeschön. Mir geht's gut. Mal mehr, mal weniger, so die ganzen Tage über. Ich weiß nicht, ich bin auch emotionaler Mensch und ich würde gern sagen, das Wetter ist mir egal. Aber wenn es ständig grau und regnerisch ist und man mit dem kleinen Chihuahua morgens rausgeht und so der Tag schon startet, wo nicht mal der Hund rausgehen möchte, dann ist es manchmal echt ein bisschen schwieriger, also 100 Pro, sich ein bisschen zu motivieren, aufzuraffen, als wenn morgens direkt die Sonne reinscheint, die Vögel zwitschern. Irgendwie sind alle gut gelaunt, die ganze Familie, du hast ja auch Familie, Kinder. Es ist irgendwie ein ganz anderes Feeling, was da auf einmal entsteht. Und ich glaube, das ist irgendwie so vielleicht der Sinn des Lebens, ja, egal was für ein Wetter, auch bei regnerischen Tagen dieses Gefühl rüberzubringen, hast du schon alles im Leben erreicht, wenn dir das gelingt. Also aktuell, heute geht's mir gut, die Sonne scheint, so, ich freue mich auf unser Podcast-Gespräch. Mal auf, mal ab. Wie so oft im Leben.
Absolut. Und so ist das Wetter im April ja auch. Wir haben schon ein paar Tage gehabt, die sich angefühlt haben wie Hochsommer gefühlt. Und ich hatte da auch tatsächlich ein Vorhaben realisiert, nämlich irgendwie so eine kleine Routine neu ins Leben zu rufen. Nämlich einfach, ich habe hier so 250 Meter von mir entfernt so einen kleinen Skatepark, wo auch Basketballkörbe sind und so. Und ich wollte einfach jeden Tag mal da vorbeischauen und ein paar Körbe werfen. So, und wenn es nur 20 Minuten sind, einfach ein bisschen Sneaker an, Ball unter den Arm und ein paar Körbe werfen. Voll und das cool. Fühlte sich echt richtig geil an. Und jetzt gerade sind es gefühlt 5 Grad und es regnet nur. Und dann nimmst du natürlich auch nicht den Ball in der Hand, weil das funktioniert dann nicht und es macht auch keinen Spaß. Aber egal, du hast es richtig gesagt, ey. Man muss trotzdem die Dinge irgendwie annehmen. Ich glaube, das ist so wie vieles in dem Leben. Annehmen und das Beste draus machen. Und
ja, voll.
Statt draußen zu sein, sitzen wir jetzt in der Bude und nehmen Podcast auf.
Was auch voll schön ist, ne? Also auch hier merke ich ja, dass es genügend Licht hier vorhanden ist und so. Man schaut nach draußen, man sieht die Sonne. Auch das erzeugt sofort so, man hört es in diesem Gespräch, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich, um einfach diesen kitschigen Satz hier nochmal zu droppen, der April macht, was er will. Und das merkt man einfach mal wieder. So, ja, am Wochenende in Shorts gefühlt und jetzt auf einmal doch wieder Schal und Mütze vielleicht rausgeholt, wenn man morgens eine Runde mit dem Hund geht. Du sagst Körbe werfen, hast du so einen Basketball, war schon immer so basketballaffin?
Ja, voll. Also das haben Olli und ich gemein, dass wir Basketball sehr, sehr lieben. Ja, und cool. Ich habe tatsächlich meine komplette Kindheit, damals noch ohne Bartwuchs, auf den Streetballplätzen in der Nähe von Münster verbracht. Meine Gelenke da ruiniert, aber jede einzelne Stunde war es wert, weil es einfach der geilste Sport ist überhaupt, ja. Finde ich
und
persönlich.
Gelenke ruiniert? Wieso? Also wenn ich jetzt Basketball spielen wollen würde, könnte ich auf irgendetwas achten, um sie nicht zu ruinieren?
Ja und nein. Ich glaube, das Problem ist halt einfach, wenn du die ganze Zeit auf Beton rumläufst, springst und irgendwie, also in meiner Jugend war es wirklich von gefühlt morgens bis abends die Tonne in eine Ecke geschmissen, Ball geschnappt und raus auf den Streetballplatz. Und da leiden natürlich tatsächlich die Knochen drunter. Nicht in den jungen Jahren, aber jetzt so merke ich es tatsächlich, dass das schon viel war. Also ich glaube, dass es daher rührt, aber auch da, das sind alles Dinge, die total egal sind. Morgens mache ich da irgendwie mich ein bisschen warm und bewege meine müden Knochen beim Ausräumen der Spülmaschine und ich merke, mit diesen Bewegungen schon geht es mir schon wieder ein bisschen besser und dann ist der Rost von den Gelenken auch runter. Aber tatsächlich ist es so, ich merke es schon, wenn ich dann jetzt auf dem Streetballplatz hier in der Nähe rumlaufe und rumspringe, das geht nicht mehr so wie früher, aber ich will mich da auch nicht beklagen, denn es geht einfach ums Machen an der Stelle, um den Ball in den Korb zu werfen. So. Also das ist einfach das, was mir ein gutes Gefühl gibt. Und auch eben dieses Rausgehen und es dann zu einer Routine werden lassen. Was total schön ist, ich kann auch meine Kinder mitnehmen, wenn sie denn dann abends oder frühabends irgendwie noch Bock haben, eine Runde da auf diesen Skatepark mit ihren Rollern zu gehen oder sowas.
Schon richtig cool. Die haben Spaß, du hast Spaß. So, man genießt das Wetter zusammen. So, ne? Und um dich beruhigen zu können, ich bin ja auch jetzt 38, ich werde 39, oh mein Gott. Ich spüre das auch mit den Gelenken und ich glaube nicht, dass es am Sport liegt, sondern einfach an dem Körper, der immer älter wird so. Und als wir klein waren, ey, du sagst die Tonne in die Ecke geschmissen und raus. Ich glaube nicht, dass du erstmal dich aufgewärmt hast, ein paar Dehnungen, Übungen gemacht hast, um dann so locker reinzukommen. Ne? Da merke ich jetzt zum Beispiel, diese Woche ist tatsächlich zufälligerweise sehr, sehr sportlich bei mir. Ich war jetzt Montag Volleyball spielen. Ich spiele seit einer kurzen Zeit Volleyball in so einem Hobbyverein. Macht unglaublich viel Spaß, allein schon auch wegen dieser Gruppendynamik so. Und auch dieses Gefühl, die sind gut und da schaue ich mir Sachen ab und dann auf einmal merkt man so Fortschritte, auf einmal pritsche ich nach hinten zum Typen und stelle nach hinten, habe ich noch nie gemacht, letztes Mal habe ich das erste Mal gemacht, überlege, ob ich heute auch noch hingehe, am Freitag wollten wir squashen, Sport ist eine richtig coole Sache, die ich lange Zeit, ja, wenn kam es mal hoch, dass ich mal eine Runde gejoggt bin, so, ne? Aber Sport, dieses Spielen, ne, macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Sei es auf einer PS5, macht mir Spielen Spaß, Brettspiele machen mir Spaß, aber Sport ist ja auch einfach Spielen. So, und diese Challenge, gegeneinander so ein bisschen, das macht super viel Spaß.
Das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass Sport auch einfach was mit dem Körper macht, mit den Endorphinen, mit dem Adrenalin und dass das alles gut ist auch für den ganzen Korpus, für das Herz-Kreislauf-System und so. Aber wir sind hier kein Sport-Podcast, wir sind auch kein Medizin-Podcast, aber was du gerade gesagt hast.
Ich dachte Vitalität, so zum Namen Vitali wäre einfach um den Kreis zu schließen. Ja.
Ja, genau. Nein, aber der Kreis schließt sich vielleicht gleich, wenn wir so ein bisschen über das Thema Üben und Training sprechen, weil ja, das ist ja nichts anderes, was Sport auch macht. Man macht was, man übt es, man wird besser, man schaut sich was ab, wie du gerade gesagt hast. Vielleicht könnte das eine Art roter Faden werden.
Ja. Yeah.
Ich würde gerne einmal kurz erzählen, was zwischen der 9. Episode und jetzt Episode 84 haben wir immer irgendwie Kontakt gehalten, mal mehr, mal weniger, mal über einen Workshop, den du gegeben hast, beziehungsweise einen Vortrag, bei dem ich dann am Start war. Das Buch, was du gemacht hast, was ich sehr gefeiert habe, habe ich ja auch so ein kleines Reel damals gemacht.
Ja, vielen Dank. Und um das einfach mal klarzustellen, ich habe das Reel total gefeiert. Ich glaube, dass die Emojis oder so, ne, die sind manchmal, vielleicht, die bringen nicht genau das rüber, was es war. Ich glaube, du hast damals so vielleicht leicht missverstanden oder so. Ne? Ich habe, glaube ich, so ein lachendes Emoji gemacht, weil ich das so cool fand und so aus Freude, wie viel Mühe sich jemand macht für so ein Reel. Ne? Das weiß ich total zu schätzen. Was heutzutage auch, ich will jetzt nicht weit auf dieses Thema eingehen, aber ich glaube, die Menschen spüren heutzutage noch mehr, wie viel Mühe gibt man sich, wie viel Zeit investiert man in ein Reel, in eine Story oder in egal was du machst, wie viel Zeit investiert man. Das wissen die Leute halt zu schätzen. Und ich wusste es sehr zu schätzen. Also David, an der Stelle vielleicht nochmal wirklich vielen, vielen Dank für dieses coole Reel.
Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern an die Emojis, aber ich weiß auch, dass ich total viel Spaß hatte und dass es ein bisschen kurios war, dieses Reel aufzunehmen. Also ihr müsst euch vorstellen, wir können es ja mal hier auch in den Shownotes nochmal verlinken. Ich habe mich selbst gefilmt, wie ich mich selbst gecoacht habe und selbst das Model war. Also Vitali hat ein Buch rausgebracht über Porträtfotografie so und wie man Licht nutzt und wie man die Kommunikation mit den Models und ein sehr schönes Buch, auch das verlinken wir hier mal in den Shownotes. Und ich habe so Dinge aus dem Buch genommen und in ein Reel gepackt, in dem ich mich selbst fotografiere, mich selbst coache und auch noch gleichzeitig das Model bin. Und ich war sehr froh, dass an dem Tag nicht so viele Leute an dieser Brücke, an der ich war, vorbeigelaufen sind, weil so häufig, wie ich meine Klamotten gewechselt habe, wie ich mit mir selbst geredet habe, das,
ja, cool,
weiß nicht. Also,
voll. Aber was hast du für eine Erfahrung gemacht? Ne? Ich habe ja auch viele YouTube-Videos gemacht, so in der Vergangenheit, wo ich ja immer draußen unterwegs war. Und auch ich, man könnte meinen, so, ja, dir ist ja völlig egal, ob da Leute sind. Nee, überhaupt nicht. Ich bin auch mal total aufgeregt, wenn da Menschen sind und ich gleich hier in die Kamera sprechen werde oder wir was aufnehmen. Aber sobald ich drin bin, ne, sobald wir irgendwie anfangen, zack, Fokus auf die Kamera, das, was ich sage, bin ich voll bei mir. Aber immer diesen kleinen Schubser, ja, diese 1% zu machen, okay, mach doch jetzt einfach, scheiß mal kurz auf die Leute. Das fällt mir auch nicht so leicht. Und da nochmal auch Respekt, auch diese Überwindung, das einfach mal draußen zu machen. Okay, du sagst, glücklicherweise waren da nicht so viele Leute. Ne? Ja, gut, dass sie nicht so waren. Vielleicht wäre das Reel dann doch nicht entstanden, aber vielleicht wäre man da auch so ein bisschen über den eigenen Schatten gesprungen, hätte es trotzdem gemacht. So, ne?
Also für mich war das damals nicht nur der Sinn und Zweck war natürlich dein Buch zu promoten sozusagen, weil du hattest es mir auch zur Verfügung gestellt, dankenswerterweise. Aber es ging auch darum, wir sind wieder beim Thema Üben, solche Sachen zu üben. Ich bin schon eine Rampensau, ich habe überhaupt kein Problem damit, vor einer Kamera zu stehen, aber trotzdem gehört Übung dazu. Nicht nur die Geschichte zu erzählen, also eine Geschichte zu drehen, die Sinn und Verstand hat, so, die auch einen Zweck erfüllt, die man gut angucken kann, sondern auch das Drehen, das Acten vor der Kamera, also das Spielen vor der Kamera und am Ende natürlich auch das zu schneiden, dass es irgendwie gut aussieht und dass keine Anschlussfehler drin sind und sowas. Das gehört einfach auch zum Üben dazu und das versuche ich relativ häufig umzusetzen. So auch einfach mal, ich habe jetzt neulich ein Reel aufgenommen oder eine Insta-Story gemacht, wo ich einen Aufruf gemacht habe für einen Bekannten, der Hilfe braucht und da habe ich auch gedacht, ich könnte jetzt auch einfach so in die Kamera sprechen, aber vielleicht hat es ein bisschen mehr Impact, wenn es auch nach was aussieht und wenn die Leute dranbleiben dadurch, dass ich verschiedene Schnitte einbaue, dass ich irgendwie ja es anders erzähle, so dass die Leute vielleicht auch unterhalten sind und deshalb die Botschaft besser verstehen sozusagen.
Ja, auch also, da, ne, dass du einfach ein bisschen mehr Zeit investierst tatsächlich. Ne? Also wie gesagt, ich sehe das in Reels. Ne? Oft, wenn da jemand sitzt und dann wischt man irgendwie weiter. Aber wenn auf einmal irgendwie was passiert aus verschiedenen Perspektiven, Schnitten, Locations und so wechselt, da bin ich sofort irgendwie dran und weiß das auch total zu schätzen, weil ich ja selber genau weiß, wie viel Mühe das kostet, es nicht einfach so im Sitzen kurz zu machen, sondern wirklich sich Zeit zu nehmen. Vielleicht ein kleines Skript zu schreiben, ne, so, voll, voll gut.
Das ist auch der Tipp an euch da draußen, also wenn ihr Interesse daran habt, Geschichten zu erzählen in Videos, ob es jetzt Reels sind oder wie auch immer sie genannt werden, so, setzt euch hin und macht euch Gedanken. Also ich habe das neulich ja, ich glaube Ende des Jahres habe ich ja so ein paar What's the Story Videos gemacht, in denen ich Geschichten hinter Bildern erzählt habe, die ich dann gezeigt habe. Und auch da habe ich dann jedes Mal mir ein kleines Skript gemacht, habe überlegt, okay, was ist die Hook, wie gehe ich rein, wie erzähle ich die Geschichte in 40 Sekunden, 45 Sekunden, habe ich Schnittbilder, über die ich sprechen kann. Das sorgt auch dafür, dass wenn ihr dann am Ende auf Record drückt bei der Kamera, dass ihr sicherer seid, weil ihr euch schon mal befasst habt damit, was ihr erzählen wollt und wie ihr es erzählen wollt. So. Also so ein kleines Skript hilft immer. Muss nicht ein Drehbuch sein und muss auch keine komplette Shotlist sein und sowas. Aber einfach sich einmal schon mal damit zu befassen, was man erzählen will und wie man es erzählen will und das aufzuschreiben, hilft total.
Und auch da, ne, üben, üben, üben. Ich muss immer an dieses schöne Zitat von Bruce Lee, meine ich, denken. Ne? Er hat irgendwie sowas gesagt, ich habe keine Angst vor dem Gegner, der 1000 verschiedene Kicks kann. Ich habe Angst vor dem Gegner, der einen Kick 1000 Mal geübt hat. Ne? Also das hat dann Impact. Und nicht immer irgendwie was anfangen und alles ist immer nur so halbgar. Nee, bleib doch mal dran, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen ungemütlich ist. Bleib dran, versuch das nicht, ich würde jetzt nicht sagen zu perfektionieren, aber du wirst immer, immer besser sein. Und Fehler zu machen, auch da muss ich voll gerne immer mal ein Studium zurückdenken, wo ich die ersten Podcast noch in der Sprecherkabine aufgenommen habe und jedes Mal, bestimmt 10, 15 Mal, immer wenn ich in die Sprecherkabine reinging oder in dieses ganze Audiostudio, immer hat irgendwas nicht funktioniert. Am Ende, nach 15 Sessions, war ich der Profi und die Leute kamen immer zu mir, wie das funktioniert, ja, easy, guck mal hier, das funktioniert, ja, guck mal das. Ne? Ich hatte schon alle Fehler durch, die ich machen konnte. Also nur so funktioniert das meistens.
Ja, voll. Und auch da sind wir wieder beim Üben. Und wenn wir nochmal auf Basketball zurückkommen, die Spieler üben einen Wurf 1000 Mal, 10.000 Mal. Und es kommt darauf an, dass der Ball die Hand richtig verlässt, dass man dem Ball den richtigen Dreh gibt, dass die Flugkurve stimmt und sowas. Und das funktioniert nur durch Üben. Und übrigens auch bei der Fotografie ist es genau so. Ne? Also ja. Ich weiß noch nicht, du bist der König der Zitate. Deshalb vielleicht weißt du.
Ja, ich sollte mir so ein Award mal selber basteln.
Vielleicht weißt du, wer es gesagt hat. Die ersten 10.000 Fotos sind schlecht. Ich weiß nicht genau, wer das gesagt hat.
Oh ja, Passant. Ich kenne das Zitat, aber ich weiß auch nicht, wer das gesagt hat. Ne?
So, die ja, ersten 10.000. Aber so ist es nun mal. Also nochmal, um darauf zurückzukommen, was so zwischen Episode 9 und 84 passiert ist, beziehungsweise warum wir jetzt auch mal wieder quatschen. Wir haben einen gemeinsamen Kontakt, das ist falsch. Du hast einen Kontakt, du warst neulich mit Theresa shooten auf dem Sigi. Ich habe das Reel gesehen, was ihr gemacht habt. Es ging ums Thema Blitzen und so und habe mir das natürlich angeguckt und du hast mich dann angesprochen, weil die Theresa mit mir sprechen wollte über eine bestimmte Sache. Und deshalb haben wir auch wieder nach längerer Zeit mal wieder miteinander gesprochen, ein paar Sprachnachrichten hin und her geschickt. Ich fand sie super, super nah und super, super offen, wie wir da einfach die Nachrichten hin und her geschickt haben, obwohl wir länger nicht mehr miteinander gequatscht haben. Und da haben wir beide irgendwie festgestellt, so manchmal ist das Leben auch so, nicht ein hartes Leben, aber manchmal kickt das Leben so, wie man es sich nicht unbedingt wünscht, beziehungsweise man wünschte sich, alles ist rosa und wir haben unendlich viel Zeit, dann machen wir noch hier ein freies Shooting und dann machen wir noch da einen Workshop und dann ist aber so, dass irgendwie auch natürlich die Familie zu Hause ist und vielleicht ist jemand krank oder vielleicht hat jemand ein Problem und plötzlich bist du raus aus dieser ganzen Welt, in der du kreativ sein kannst und möchtest und jeden Tag irgendwie produzieren möchtest und Leute inspirieren möchtest. Und ich wollte dir, habe ich dir auch schon gesagt, aber ich wollte dir auch hier nochmal sagen, ich fand deine Nachricht sehr, sehr schön, weil es für mich, also davon abgesehen, dass es nicht schön ist, dass das Leben Leben ist manchmal, aber sehr schön, dass du mich daran teilhaben lässt. Und das zeigt einfach, dass wir alle irgendwie nicht immer nur in unseren Studios sitzen und happy Sachen produzieren können, sondern einfach auch andere Baustellen haben. Und das fand ich ganz cool. Und ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, also guck mal, das Lustige ist ja, ne? Also erstmal danke auch. Also ich fand es auch, die Sprachnachricht sehr, sehr angenehm. Und ich hatte auch das Gefühl, was ja auch immer ein schönes Feedback an uns beide einfach ist, dass man über solche Sachen halt sprechen kann. Ne? Das hat man ja auch nicht bei jedem. Und ich bin auch ganz klar, wenn ich höre, da ist jemand Papa und hat Kinder, zack, bin ich sofort im Papa-Modus und weiß genau, was für Struggles es gibt. Ich bin seit 15 Jahren Papa. Mein Sohn ist 15. Ich bin sehr jung Papa geworden, mit 23. War das geplant? Nein. Ist es trotzdem schön? Auf jeden Fall. Weil man so viel mitgenommen hat. Ich habe noch eine eine Tochter, die ist 8 und so. Und auch da kommen jetzt so ein bisschen, große Kinder, große Probleme, kleine Kinder, trotzdem auch immer kleine Probleme. Aber ich glaube, wir sind durch Instagram, und ich nehme jetzt einfach mal Instagram hier als auf Plattform Nummer 1, wo wir uns viel mehr aufhalten. Wir sind einfach so konditioniert, dass wir immer nur diese Highlights sehen, dass wir immer nur die schönen Sachen sehen. Und natürlich würden wir gerne auch das Leben nur in diesen schönen Sachen sehen, unser eigenes Leben. Und sobald etwas mal nicht so läuft, sobald etwas passiert, was wir nicht gerne als Story hochladen würden, während ich zum Beispiel auf der Couch liege und doch irgendwie PS5 zocke, weil ich einfach auf gar nichts mehr Bock habe, solche Sachen wollen wir dann halt nicht posten und haben direkt das Gefühl, ist ja nicht schön. Weil sonst würde ich es ja posten, wenn es schön wäre. So diese Konditionierung. Und an dieser Stelle, weil du gesagt hast, Zitate, König, erst letztens von einem sehr, sehr guten Freund, er wird Bescheid wissen, ein Zitat, also nicht von ihm, aber er hat mich auf das Zitat erinnert, wenn das Leben in den nächsten Gang schaltet, darf man sich nicht wundern, wenn es mal ruckelig wird. So, ne? Und ich glaube, das ist einfach diese Konditionierung, mit der wir ein bisschen klarkommen müssen und dass wir uns auch selber erlauben dürfen, um ein anderes schönes Bild reinzubringen, ist dieses Gerät im Krankenhaus, ja. Wenn du lebst, geht's immer hoch und runter. Wenn du tot bist, dann gibt's eine Linie, dann ist es linear. Und dieses hoch und runter, ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen lernen, dass wenn's mal hoch geht, es dann nicht so tief runterfällt wie vorher. Dass es immer nicht, ja, immer ein bisschen höher geht, aber dann wieder nicht so tief runterfällt, wie wir mal tief gefallen sind. Ich weiß nicht, bildlich jetzt ein bisschen gesprochen, ein bisschen schwer vielleicht, aber ich glaube, der ein oder andere hat es verstanden.
Ja, ich finde total wichtig an der Stelle, ich finde das Bild auch schön, muss ich sagen. Ich finde es total wichtig, dass man gerade an den Stellen, wo es hochgeht, einfach reflektiert. Das hilft mir persönlich immer wieder, daran zu denken, uns geht's so gut irgendwie. Die Kinder sind gesund. Wir haben ein schönes Haus hier, wir haben einen Garten, die Sonne scheint nicht jeden Tag, aber dadurch, dass es regnet, werden die Bäume wieder grün, so, ne, jetzt einfach mal ans Private. Und wenn es um Jobs geht beispielsweise, habe jetzt meinen letzten Job gehabt bei der Basketball Champions League in Bonn und dann sitze ich da halt Courtside bei einem Basketballspiel und mache Fotos und es ist super stressig, aber ich saß dann da und dachte auch, ich lebe hier mein, in Anführungsstrichen, Traum, so, ich gucke mir ein Basketballspiel an, mache Fotos von einem Basketballspiel und kriege noch Geld dafür, so. Yeah. Das sind so die kleinen Dinge, die mir immer helfen, wenn man so reflektiert und drüber nachdenkt, auch dankbar zu sein für die Dinge, die man hat. Und wenn es dann wieder runtergeht und man irgendwie, es muss ja keine Krise sein, aber wenn es mal eben nicht gerade Courtside-Basketball ist, sondern es ist gerade irgendein Problem, dann daran zu denken, so, ach, letzte Woche warst du noch beim Basketball, dann ging es dir richtig gut und das kommt übernächste Woche vielleicht wieder. So. Und deshalb, ich glaube, das ist einfach super wichtig, dass man in den Höhen, wenn man hochfliegt sozusagen, reflektiert, was man dort hat und was man dort erleben darf und wie es einem geht.
Ja, voll. Also du hast sowas wie Dankbarkeit gesagt, ne? Also das kann man eigentlich nicht genug machen, finde ich so, weil wenn wir einmal in diese Negativspirale kommen, so, wo wir einfach nur sehen, was alles halt nicht läuft, vergessen wir so oft, wofür wir einfach dankbar sein können. Du hast angefangen, ne? Man könnte jetzt sagen, so, ich habe nur eine kleine Wohnung. Ey, so viele Menschen haben gar keine Wohnung, gar kein Dach über dem Kopf, ne? Oh, weiß ich nicht, jetzt ich habe mir den Fuß gebrochen. Keine Ahnung, ich werde es nicht übertreiben. Ja, manche haben noch nicht mal einen Fuß, den sie brechen können. So, ne? Also es gibt so viele Sachen, für die man dankbar sein kann. Und das heißt nicht, dass man einfach das andere mal kurz beiseite lässt, sondern einfach wieder seinen Fokus so ein bisschen auf die Sachen richtet, für die man wirklich halt, über die man sich freuen kann. Und du bist auch Papa. Wir haben alle irgendwie diesen Stress, der manchmal aufkommt und mit den Kindern ist es nicht so einfach. Ich weiß nicht genau, wo ich jetzt hin wollte mit diesen Sätzen. Irgendeinen Faden hatte ich gerade und dann ist er auf einmal gerissen. Das ist auch das Alter, was es so bringt, David.
Ich roll den Faden mal kurz auf, ich übernehme mal kurz hier virtuell, ziehe ich mir den Faden rum und sag, ich finde, und auch das ist was ich versuche zu reflektieren, wenn es mal schlecht läuft, zum Beispiel mit den Kindern irgendwie, ne? Also wenn es irgendwie einen Streit gibt, weil man ihnen was erklären will und sie verstehen es nicht oder sie wollen dann doch irgendwie länger Tablet spielen, als ihre Zeit erlaubt und weiß ich nicht was, dann einmal auch die Perspektive zu wechseln, das ist nicht immer leicht, weil häufig, du weißt es ja selber als Papa und als Elternteil, manchmal schaltet der Kopf in einen Überlebensmodus und man agiert nur noch und man reagiert nur noch und denkt dran, was ich heute noch alles machen muss und dann dieser Stress und wir in 5 Minuten müssen wir das machen und keine Ahnung. Und dann sitzt da so ein Zwerg, meine Kinder sind 8 und 6 und die wollen aber eigentlich nur noch eine Runde Tablet spielen und wenn es nur 10 Minuten sind oder sowas. Und das mal zu reflektieren, zu überlegen, so, da sitzt ein kleiner Mensch, der eigentlich noch gar nicht so viel weiß vom Leben und unsere Aufgabe muss es sein, ihnen das beizubringen. Und das finde ich, und da merke ich auch jetzt, wenn ich gerade drüber rede, dass ich das häufig nicht mache und das ist ärgerlich und das ist gut, dass wir drüber sprechen, weil ich das jetzt wieder in meine Erinnerung oder in mein Doing rufen möchte, die Perspektive zu wechseln, einen Schritt zurückzugehen, mal versuchen zu überlegen, die 10 Minuten, die er jetzt noch das machen möchte, was auch immer es ist, ist es so schlimm, dass man deshalb irgendwie einen Streit macht oder dass man jetzt irgendwie eine krasse Erziehungskarte ziehen muss und sagen muss, wenn du das nicht, dann dies und jenes? Nein, überhaupt nicht. 10 Minuten sind 10 Minuten, ist ein Klacks. Ich finde, in solchen Dingen muss man einfach versuchen, erwachsen zu sein. Und das fällt mir persönlich manchmal auch nicht ganz so einfach. Und es ist gut, dass man drüber spricht und dass man das reflektiert.
Voll. Also ich weiß auch tatsächlich, ich danke für den Faden wieder, was ich sagen wollte. Du meinst halt auch reflektieren. Vor allem als Papa ist es halt, finde ich, so wichtig zu reflektieren und zu schauen, dass es einem selber gut geht. Weil ich hatte auch oft Momente, da ging es mir nicht gut. Und wenn es mir nicht gut geht, geht es meiner Familie dann eigentlich auch nicht gut. Dann kommen so Sachen wie, Papa, wollen wir vielleicht noch eine Runde von Siedler von Katan spielen? Und eigentlich hasse mich damit. Eigentlich ja, voll gerne. Aber dann sage ich, boah, nee, gerade sowas von gar nicht. Ich habe so gar keinen Bock. So, ne? Und das ist auch okay. Das heißt ja nicht, dass ich immer dann sagen muss, ja, wenn sie spielen will, ja klar, voll Bock. Aber ich habe da in dieser schwierigen Zeiten auch manchmal gemerkt, so, boah, wenn es mir nicht gut geht, geht es einfach der Familie auch nicht gut. Dann kann ich gar nicht da sein, so, ne? Und auch das ist einfach total wichtig für mich. Wann geht es mir gut? Jetzt könnten viele Eltern denken, boah, krass, bist du egoistisch. Wie, du machst schon wieder das alleine. Wie, du bist schon da unterwegs. Wie, du nimmst dir Zeit für dich und so. Hä? Aber deine Familie? Meine Mutter denkt immer, ich bin immer voll weit weg. Ich bringe so viel Zeit mit meinen Kindern. Ich glaube, ich bin der Meinung und ich bin mir sicher, dass ich sehr viel Zeit mit denen verbringe. Meine Mutter hat trotzdem manchmal das Gefühl, als ob ich so voll der Vater bin, der nie da ist. Das stimmt überhaupt nicht. Aber ist ja auch nochmal Ansicht von anderen Leuten. Und ich mache das sehr, sehr bewusst, weil ich möchte, dass es halt meiner Familie gut geht, vorher mir gut geht, bevor es denen halt gut gehen kann. Und ey, das kenne ich auch. Also ich hatte, natürlich haben wir auch alle diese Traumfamilie aus der Werbung, wo alles läuft. Und dann hört man, ja, das fängt ja auch schon an mit den ganzen Vergleichen, ne? Aber mein Kind kann schon das und mein Kind das. Und mein Kind geht da schon um 7 Uhr schlafen, sodass wir noch schön romantisch mit einem Glas Wein unsere Serie weitergucken können. Ey, fände ich voll geil. Passiert bei uns aber überhaupt nicht. Meine Tochter geht immer ganz oft dann schlafen. Vielleicht gehe ich sogar früher schlafen als meine Kinder, weil ich dann schon müde bin. Und natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben halt eine gewisse Vorbildfunktion. Auch ich erwische mich so oft, wie ich meinen Kindern sage, ey, hört mal auf damit, mach es aber selber halt kein Deut besser. Ey, jetzt mach mal das MacBook zu, ja, oder Tablet mach mal weg, aber setze mich selber im selben Moment ans MacBook und, weiß ich nicht, spiele von mir aus Siedler von Katan online oder so. Also ja, da noch mal wirklich zu schauen, so, was für eine Vorbildfunktion habe ich oder wie schaffe ich das, was schauen sich meine Kinder bei mir ab, ne? Ist ja auch noch mal dieses typische Spiegelgesetz, wir finden immer das doof bei unseren Kindern, was wir eigentlich bei uns selber doof finden, was wir eigentlich selber, wo wir dann noch mal ein bisschen so dran arbeiten können. Also sehr, sehr spannend und ey, ich finde einen richtig schönen Satz, den ich allen Vätern und Mütter hier, die zuhören, wünschen würde: Wir sind alle zum ersten Mal Eltern. Seid nicht zu streng mit euch selber. Wir sind alle zum ersten Mal Eltern. Und unsere Eltern waren auch zum ersten Mal Eltern. Ja. Das bringt bei mir immer so eine gewisse Ruhe rein.
Ja, voll. Du hast gerade einmal gesagt, wenn es dir nicht gut geht, geht es deiner Familie nicht gut. Das ist vergleichbar sozusagen oder eine Parallel. Wann geht's dir gut? Du bist ja ein sehr kreativer Mensch, wie wir alle irgendwie die Dinge produzieren, die Leuten Dinge beibringen wollen, die in dieser Branche arbeiten, visuell Sachen festhalten, Momente festhalten. Wann geht's dir gut?
Sehr gute Frage. Ich glaube, mir geht's immer dann gut, wenn ich die Ziele, die ich mir so stecke, wenn ich darauf hinarbeite. Genau im Gegenteil geht es mir dann oft nicht gut, wenn ich prokrastiniere. wenn und Prokrastinieren ist schon echt etwas Bewusstes. Das heißt nicht, dass ich entspanne sehr oft, ich lade auch gerne voll meine Akkus. Aber Prokrastinieren ist so, ich weiß ganz genau, ich muss das erledigen, lenke mich aber sehr gerne dann mit anderen Sachen ab, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, zocke online was oder setze mich doch an die PS5 oder hey, auch wenn Brettspiele super schön sind, aber auch das ist eine gewisse Ablenkung, ja? Oder selbst Bücher lesen, habe ich mal gemerkt, ne? Bücher lesen ist total produktives Prokrastinieren, weil du hast das Gefühl, ne, ich mache ja was richtig Produktives, ich bilde mich ja weiter. Aber auch da habe ich ganz oft bei mir gemerkt, ich nehme jetzt dieses Buch zur Hand, obwohl eigentlich andere Aufgaben anstehen würden. Und dieses fucking Karussell wird immer größer, wo du immer in diese Schleife kommst. Du prokrastinierst, fühlst dich schlecht, hast schlechtes Gewissen. Weil das schlechte Gewissen so groß ist, kommst du aber nicht in die Handlung und hast gar keinen Bock, das zu machen, was eigentlich ansteht. Also prokrastinierst du wieder. Und da rauszukommen, ist manchmal gar nicht mal so einfach. Also da geht's mir nicht so gut. Und im Gegenteil geht's mir immer gut, wenn ich weiß, okay, heute habe ich wirklich was gemacht. Auch egal, wie groß der kleine Schritt war. Aber es war ein Schritt weiter dahin, wo ich halt auch hin möchte. Und bevor man weiß, wo man hin möchte, ist es auch wichtig, sich mal die Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen. An der Stelle sehr große Empfehlung. Das Hörbuch oder halt auch als Buch ist von Brian Tracy. Ziele. Das einzige Hörbuch, was man eigentlich braucht, glaube ich. Ziele. So viel drinne. Sich Ziele zu setzen, weil ich bin jemand und ich spiele halt sehr, sehr gerne, habe ich schon öfter erwähnt, auch wenn es, weiß nicht, World of Warcraft habe ich damals halt auch gezockt. Und wenn ich da kurz die Parallele zu ziehe, ich mochte immer Spiele, die Aufgaben hatten. Ich mag keine Spiele, wo man einfach doof rumläuft und ich nicht weiß, was hier die Aufgabe ist. Also ich bin sehr, kann man sagen, zielorientierter Mensch. Wenn ich ein Ziel habe, was ich erfüllen kann, wenn ich weiß, was für To-Dos da nötig sind, dann bin ich auch motiviert, dieses Ziel auch zu erfüllen. Vielleicht ist die Belohnung auch sehr lohnenswert, so, ja. Vielleicht ist eine coole Belohnung dahinter. Belohn dich selber, ja. Vielleicht darfst du dann, weiß nicht, geh mit deiner Partnerin ins Kino oder alleine ins Kino oder flieg nach Mallorca alleine, wenn das die große Aufgabe ist und das die Belohnung. Ich glaube, das motiviert uns mehr. Aber wenn wir nicht wissen, was ist unser Ziel, wo möchten wir nur für dieses Jahr vielleicht erstmal, für diese Woche, für diesen Monat, dann drehen wir uns so ständig im Kreis, haben das Gefühl, wir sind produktiv, weil wir einige To-Dos auf der Liste abgeschrieben haben. Aber vielleicht ist die Hälfte der To-Dos gar nicht unsere To-Dos, sondern eher so von außen, was wir erledigen sollten, wo andere der Meinung sind, wir sollten das machen und gar nicht so unsere Ziele, die wir so haben.
Ich habe jetzt voll das Bild der Lemminge im Kopf. Hast du ja, Lemmings ja, früher gespielt?
Ja.
Das Spiel?
Wo du steuern musst, ne? Du musst für die was bauen, weiß nicht, 100 Lemminge, alle müssen ziehen.
Genau, du musst ins Ziel bringen.
Ja.
Genau. Und das ist so genau das Bild, was du gerade zeichnest. So, die laufen alle wild durch die Gegend und stürzen irgendwann eine Klippe runter. Mhm. Aber sie müssen eigentlich ins Ziel. Also sie haben ja ein Ziel. Man muss ihnen nur dabei helfen.
Stimmt. Das ist voll das schöne Bild. Ja. durch also verschiedene Sachen. Ne? Man kann entweder vielleicht einen Fahrstuhl machen, man kann eine Treppe machen, man kann vielleicht eine Rampe machen. Ich weiß nicht. Irgendwie so gab es ja verschiedene Bausteine, ne, um die dann. Ja, cool.
Die hatten verschiedene Skills, so, ne. Der eine konnte die Treppe bauen. Der andere hat sich so in den Weg gestellt, dass sie nicht mehr in die eine Richtung laufen und so weiter.
Weißt du, was oder ich mache nach dem Podcast? Ich schaue mir auf YouTube mal so Lemming an. Einfach wegen der Nostalgie so ein bisschen.
Cool. Ja, voll. Ja, manchmal denke ich so, also alte Spiele nochmal irgendwie die Möglichkeit zu haben, die nochmal irgendwo zu zocken. Ich war nie der große Gamer oder sowas. Aber Lemminge habe ich wirklich gerne gespielt. Das war wirklich so. Und dann gab's noch so ein Spiel, You Don't Know Jack. Das war ein ganz cooles Spiel.
Ja, You Don't Know Jack war so cool. Das konnte man ja auch zu mehreren am Rechner spielen. Das war ja immer total schön, wenn Spiele möglich waren, dass man zu zweit, zu dritt, zu viert an einem PC spielen konnte. Da hatte nicht jeder ein Smartphone, man konnte sich einfach einloggen und so Crossplay oder so. Aber You Don't Know Jack war so lustig und so cool.
Voll.
Erinnere ich mich auch noch voll dran. Allein schon die Stimme, oder? So, es war so cool gemacht. Sowas müsste es eigentlich ja wiedergeben. Wann geht's dir gut, David? Wann geht's dir gut?
Mir geht's tatsächlich gut, wenn ich, also die Familie lassen wir mal außen vor jetzt, weil wenn es der Familie gut geht, ist obvious, dass es mir auch gut geht.
Ja.
Mir geht's gut, wenn ich kreativ sein kann. Ich hatte im Januar eine schwierige Phase, klingt immer so nach gesundheitlich angeschlagen und irgendwie sowas. Aber eine Phase, in der ich nicht sonderlich kreativ sein konnte, weil ich viel erkältet war und sowas. Und ich merkte Ende Januar, dass das komplett auf mein Gemüt schlägt. So, ich hatte, glaube ich, im Januar, ich weiß nicht, vielleicht einmal die Kamera in der Hand und wenn überhaupt, habe ich irgendwie 10 Fotos gemacht, aber ohne Sinn und Zweck. Dann merke ich, geht's mir nicht gut. Aber sobald ich irgendwie rausgehe mit der Kamera und eine Idee zu Ende bringe und Fotos mache, die einen kleinen Impact vielleicht auch für jemanden haben, muss ja nicht immer irgendwie ein Job sein, sondern kann ja auch ein freies Shooting sein oder sowas, dann geht's mir gut. Deshalb ist ja auch so, Fotografie ist mein Yoga, mein Spruch. Also egal, ob ich dann die Bilder mache oder im Vorfeld mit dem oder derjenigen drüber spreche, was wir machen könnten und die Fotos bearbeite und dann die Fotos ausliefer und vielleicht das Feedback bekomme, gefällt mir super oder was auch immer, dann merke ich, dass es mir gut geht. Und wenn ich Sport mache tatsächlich, aber das ist auch irgendwie, liegt so auf der Hand, weil wie vorhin schon gesagt, so der, das macht halt einfach was mit dem Körper und auch mit dem Geist. Nur in einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist und das liegt eben auch daran, dass man sich körperlich betätigt, so.
Ja, voll. Also ich hatte auch jetzt gerade ein schönes Bild, wo du gesagt hast, ne, so allein dieses einfach rausgehen, egal ob die Bilder jetzt gut werden, egal ob die irgendwie einen Mehrwert haben, allein dieses rausgehen. Und da muss ich halt wieder direkt an dieses Thema denken, so, ich will das jetzt auch nicht zu weit aufmachen, aber KI, ja, KI-generierte Bilder und so, das wird es doch niemals ablösen können, ja. Ob man sich jetzt am Rechner setzt und irgendwelche Prompts eingibt und dann ein Bild hat und denkt so, oh cool, kann Spaß machen, will ich damit überhaupt nicht sagen, es kann richtig Spaß machen, glaube ich. Aber wenn man irgendwie dieses Gefühl hat, boah, mir fällt die Decke auf den Kopf, dann sollte man vielleicht wirklich mal rausgehen mit der Kamera. Ich meine jetzt nicht rausgehen mit dem MacBook und dort die Prompts eingeben, sondern wirklich einfach mal mit der Kamera vielleicht rausgehen und Bilder machen und allein dieser Workflow, ne? Dann die Bilder bearbeiten. Ich bin nicht oft Streetfotograf gewesen, sage ich mal, aber ich habe damals im Studium ein Buch auch gemacht, so, da ging es um Mobilität. Und ich weiß noch, wie ich so 2 Stunden rumgelaufen bin, Bilder gemacht habe und ich konnte schon kaum abwarten, nach Hause zu kommen und zu gucken, was für eine Ausbeute ich hatte. Ja, so, was habe ich da eigentlich fotografiert? Mal gucken, welche Bilder werden es denn und so. Und dann auf einmal bei Streetfotografie vor allem entdeckst du auf einmal bei Bildern, boah krass, das habe ich gar nicht gesehen, als ich das gemacht habe. Es gibt da so ein cooles Bild, fotografiere ich eine Straße, aber da im Hintergrund ist noch ein Laden. Und in dem Laden stand ein Mann und man sieht nur sein Gesicht und es guckt in meine Kamera. So, das war ein bisschen spooky, so, ja, aber das war irgendwie auch richtig cool. Ja, an der Stelle vielleicht mal erwähnt.
Ich habe also du produzierst ja regelmäßig Content, so, ne? Also mit deinem eigenen Podcast, Fotografie kann so viel mehr sein. Leute, checkt den aus. In den Shownotes findet ihr den Link dazu. Also wenn ihr die Folge hier gehört habt, hört euch bitte Vitalis Podcast an und ihr habt viel Möglichkeiten, ihn anzuhören, weil er hat schon 368 Folgen produziert.
Ja.
Habe ich gerade nachgeguckt.
Oh mein Gott, ey, yes. Ich denke immer so, wer hört sich das an bei so vielen Folgen? Will man da überhaupt noch anfangen anzuhören? Aber vielleicht, ja, müsst ihr entscheiden. Das ist auch so lustig, wenn Leute sagen, ja klar fange ich mit der ersten Folge an. Die leben dann halt gefühlt einfach 7 Jahre in der Vergangenheit, ne? Was ja auch total schön und spannend ist, aber kann ich, ein Rat, den ich euch immer geben kann, ist so, den Podcast habe ich nicht nur für euch gemacht, den habe ich halt vor allem auch für mich gemacht. So. Und macht immer die Sachen, die ihr selber gerne hören würdet. Macht die Reels, die ihr selber gerne sehen würdet. Schreibt die Bücher, die ihr selber mal gerne lesen würdet. Und dann habt ihr schon ganz viel gewonnen. So, ja. Ich weiß nicht, ihr macht ja bei dem WTS-Podcast, habt ihr immer Gäste oder du, es gibt ja, glaube ich, keine Folge, wo ihr alleine redet oder gibt es eine?
Also, wo ein Host alleine redet, gibt es nicht. Nee.
Gibt es
also
nicht,
wir haben immer die Möglichkeit, wir haben ja ein Host-Kollektiv sozusagen, wir sind ja 7 Leute.
Ja.
Und wenn wir nicht eine Gastfolge machen wie heute mit dir, dann reden wir miteinander in den Episoden.
Also an der Stelle wollte ich einfach mal die Erfahrung teilen. So, ich habe sehr, sehr viele Folgen, wo ich halt alleine gesprochen habe. Jetzt nicht einfach so sondern schon mit ein paar Stichpunkten, mit bestimmten Themen und so. Aber für mich war das auch immer so eine leichte kleine Therapiestunde vielleicht beim Podcast, ja. Ich hatte schon sehr viele Aha-Momente in dem Moment, in dem ich selber gewisse Sachen einfach mal ausgesprochen habe. Ne? Wir denken ja, wir reden, also wieso sollten wir reden einfach so in ein Zimmer reingehen und einfach reden? Ich kann es halt tatsächlich jedem mal empfehlen, wenn er irgendwas auf dem Herzen hat, ey, tut so, als ob ihr eine Podcast-Folge aufnimmt. Von mir aus nehmt die auf und löscht die danach ab oder so. Aber diese Magie, die manchmal entsteht, während man selber sich reden hört, ist nur echt speziell. Kann ich irgendwie jedem empfehlen. Ist sehr, sehr spannende Erfahrung.
Total. Also das, was wir jetzt gerade auch besprochen haben, so diese Momente mit meinen Kindern und sowas, das war gerade auch wie eine Eigentherapie. Weil genau so ist es. Man denkt drüber nach, man spricht es aus, dann ist es in der Welt, ob man es jetzt irgendwo sendet oder nicht, ist egal, aber es ist für diesen Moment in der Welt. und steht da wie ein Raum im Elefant. Nein, wie ein Elefant im Raum, so heißt es.
Anders hat es mir auch gut gefallen.
Und man kann nicht dran vorbeigucken. So, und deshalb 100% einfach mal aussprechen. Geht's dir gut, wenn du deinen Podcast aufnimmst? Also ist das etwas, wenn du dann am Ende fertig bist und die Shownotes geschrieben hast und es getimed hast, bist du dann für den Moment happy? Oder ist das etwas, wo du sagst, okay, das gehört zu meinem Business dazu, das ist irgendwie, ja, das ist einfach mittlerweile Standard so, das nimmt mich nicht mehr, berührt mich nicht mehr?
Also ich bin schon, denke ich mal, happy. Es kommt ein bisschen manchmal auf die Folge an. Bei 368 Folgen, hast du gesagt, ist es, natürlich gab es da sicherlich einige Folgen, wo ich dachte, boah, fuck, was nehme ich diese Woche auf? Ich habe keine Ahnung, ich spüre nicht. Weißt du, oft spüre ich irgendwie so ein Thema, gehe mit dem Hund spazieren, habe da irgendwie so eine Eingebung, Direkt-App geöffnet, Notiz-App, direkt schon mal den Titel reingeschrieben und die Bullet Points mache ich dann später, wenn ich hier im Büro bin. Aber manchmal spüre ich einfach absolut gar nichts und denke mir dann so, ja, boah, kein Bock, komm, ich ziehe das jetzt mal durch. Danach fühle ich mich vielleicht nicht so gut, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, einfach mal durchgezogen zu haben. Lustigerweise ist dann ganz oft, wo wir, ne, auch nochmal so Selbstreflexion, ne, ganz oft ist das Gefühl, wir haben so ein schlechtes Gefühl, ach, die Folge war gar nichts, kriegen wir irgendwie das meiste Feedback, boah, richtig coole Folge und so, denkst du, hey, was stimmt da nicht so, ne, und wo du denkst, boah, richtig coole Folge, ich habe da viel reingerecherchiert und viel reingepackt, kein Feedback, was überhaupt nicht schlimm ist, aber es ist immer so spannend, ja, unsere eigene Wahrnehmung zu anderen, und die Wahrnehmung anderer, wie die das zum Beispiel sehen, ne, also auch das ist sehr spannend, ja, also eigentlich geht's mir ganz gut, vor allem, wenn ich das auch erwähnen darf, ich habe noch ein, ist noch nicht ganz abgeschlossen, habe angefangen, einen Podcast zu machen, der wird geschlossen sein, Fotobusiness von A bis Z, also da wird es noch viel mehr ums Fotobusiness halt gehen und wie gesagt, ich hatte halt auch diese Idee, ich sag ja, macht Podcasts, die ihr selber gerne hören würdet und diesen Podcast, den ich gemacht habe, würde ich sehr gerne selber hören, gibt's aber nicht, also mache ich ihn selber, Fotobusiness von A bis Z und die Idee war, von A bis Z die Buchstaben pro Folge, ne, Folge 1 ist das A und dann so drei Schlagworte zu nehmen, ne, A wie, weiß nicht, Akquise von mir aus, A wie Ausrüstung, A wie anfangen, finde ich voll schön, dass es direkt am A beginnt so. Manchmal waren es vier Schlagworte und ich bin jetzt mittlerweile bei Buchstaben P angekommen und da fühlte ich mich richtig, richtig gut. Nach jedem Buchstaben, den ich abgeschlossen habe, weil ja, die Vorbereitung war halt auch ein bisschen intensiver, ne? Ich nehme mir einen Buchstaben vor, ich schaue, boah, was sind die Bullet Points dazu? Ich dachte mir, so eine Folge geht vielleicht 15 Minuten. Nee, irgendwie gehen die dann doch wieder 30, 40 Minuten. Obwohl ich schon so schnell rede wie du, David, ne? Gehen die trotzdem manchmal so lang. aber da fühlte ich mich richtig, richtig gut. So, und da, was dazu beigetragen hat, war wahrscheinlich auch einfach diese Vorbereitung. Ne? Wenn man eine gute Vorbereitung hat, wenn man gut geplant, dann freut man sich auch, weil man sich ja vorbereitet fühlt. So. Und dann kann es meistens auch nur gut werden. Und ja, da fühlte ich mich sehr, sehr gut. Und auch immer so dieses, boah, es ist so schwer. Du siehst nur diesen ersten Buchstaben oder du siehst noch so viele Buchstaben, die gemacht werden müssen. Aber auf einmal bist du beim P und denkst dir nur noch so Q-R-S-T-U-V-X-Y kommt in eine Folge rein, weil da waren viel zu wenig Schlagworte. Und dann Z, ey, dann habe ich so was, Z wie Ziel, ne, auch wieder schön. Ja, A wie Anfang, Z wie Ziel. Genau, da fühlte ich mich richtig gut immer, ne.
Voll gut, ja.
Im Alltag vergisst man halt manchmal, ja, wie kommt man wieder in diesen Zustand, wo man sich gut gefühlt hat, ne? Und dieses, also bei mir ist es, glaube ich, sehr stark dieses Prokrastinieren. Wenn ich das merke, es ist ein Trägheitsgesetz in der Physik, ja, wenn man ein träger Körper ist, einfach nur schwer zu bewegen. Aber wenn du einmal in Bewegung kommst und Momentum aufbaust, dann ist es leichter, dran zu bleiben. Aber dieses bisschen, dieser kleine Schubs fällt auch mir manchmal echt, echt schwer.
Kann ich total nachvollziehen. Ich habe das gesehen, du hast das irgendwie announced, irgendwo habe ich das gesehen mit diesem A bis Z und ich fand das eine überragende Idee. Also wirklich total toll, freue ich mich mega drauf, wenn du das an den Start bringst, weil es einfach ja eine coole Sache ist. Und ich finde auch das, was du so gut machst, auch in dem Podcast, aber auch in deinen YouTube-Videos, auch wenn die jetzt schon ein paar Jahre her sind, diese ja. Challenges, die du da gemacht ja. hast zum Beispiel, ne? Oder auch jetzt die Akademie, die du machst, diesen Podcast von A bis Z und so. Das sind Dinge, die Leute inspirieren und die Leute irgendwie weiterbringen. Und die Leute, da sind wir wieder beim Thema Training und Üben. Zum einen ist es ja auch was für dich, was Cooles so, was für dich übt sozusagen.
Voll, voll.
Leute zu inspirieren. Aber es stößt eben diese schweren Körper an, sich zu bewegen, in Schwingung zu kommen und selbst zu üben. So. Und das finde ich total spannend. Also das finde ich super. Und weißt du schon, ab wann es das zu hören gibt?
Also du hast gerade die Academy angesprochen, also gerade ein bisschen Fokus auf die Academy, weil die halt, ja, ich will jetzt nicht hier so voll Werbung machen, aber am 29. ist
Mach
wieder soweit,
bitte.
Dann öffnet die Academy, meine Photo Business Academy, wieder für eine Woche. Na, am 29. ist abends wieder das Webinar so für die ganzen Teilnehmer, die sich an völlig kostenlos können sich anmelden und dann am Ende öffnet auch die Academy und man kann sich eine Woche lang anmelden und danach würde ich auf jeden Fall weitermachen, so, also eine Deadline sollte schon so Ende Mai sein, dann sollte der Podcast da sein, weil ich einfach auch gespürt habe, Fotobusiness ist halt ein Thema. Ich möchte es aber auch nicht in meinem Podcast, wo ja auch einfach wöchentlich eine Folge rauskommt, das zu wischiwaschi machen. Da dachte ich mir, ja komm, ich mache so einen abgeschlossenen Podcast einfach für die Leute, die noch viel mehr da rausholen wollen. Und ich kann das total bestätigen, was du meintest. Das war voll das Training für mich auch. Ja, du hast dann so Schlagworte pro Folge. Ah, wie war das nochmal mit der Preisgestaltung? Ah, wie war das nochmal mit der Positionierung? Ne? Ah, Qualität oder Quantität. Und dann fängst du an, so ein bisschen zu recherchieren, auch so ein bisschen deine Sachen. Und auf einmal lernst du halt super selber wieder mal ganz viel. Ja, das ist auch... kann nie verkehrt sein. Also wie viel man selber lernt, wenn man anderen etwas beibringt, sollte nie unterschätzt werden.
Und ich finde, es ist total legitim, dass du einmal ganz kurz erzählst, deine Academy. Erzähl einmal ganz kurz bitte, was ist das? Wie funktioniert das? Und gibt es noch die Möglichkeit, sich anzumelden? Mach ruhig gerne einmal so einen kleinen Werbeblock, weil ich finde, das ist keine Werbung, sondern das ist ein Support an euch da draußen auch. Denn wie ihr wahrscheinlich jetzt in den vergangenen, keine Ahnung, 45 Minuten gehört habt, ist Vitali ein cooler Dude, der viele Dinge beibringen kann. Und das macht er eben in dieser Academy. Erzähl mal.
Ja, also natürlich haben wir alle irgendwie so einen Wunsch. Ich will jetzt gar nicht sagen passives Einkommen oder so. Das ist sowas von gar nicht passiv. Wie viel Zeit und so mich das gekostet hat. Und vor allem die ganzen Tools, die dafür nötig sind, um so eine Photo Business Academy zu gründen. Aber was ist die Photo Business Academy? Vielleicht kurz. Ich hätte mir sowas damals gewünscht, als ich irgendwie angefangen habe, selbstständig zu sein als Fotograf. Vielleicht auch, man muss nicht voll selbstständig sein, aber man hat angefangen zu fotografieren. Und irgendwie hat man das Gefühl, man hat so viele Aufträge und irgendwie bleibt nicht viel Geld hängen. Man ist in so einem Hamsterrad gefangen. Für mich war ein großer Gamechanger tatsächlich damals auch mit Corona gekommen, dass ich immer mehr oder öfter schlechte Erfahrungen mit Kunden gemacht habe, die mich im Preis drücken wollten, die nicht bereit waren, die Preise zu zahlen, die mich runtergehandelt haben. Und es fühlte sich sowas von gar nicht gut an, weil ich war mir sicher, das, was ich hier abliefere und was ich mache, ist gut. Und auch so meine Person, wie ich mich gebe, wie ich kommuniziere, wie ich mich verhalte, ist gut. Und dann sollte da die Wertschätzung auch sich in meinem Preis widerspiegeln. Und dann nach einer Situation mit einem Kunden, die ein bisschen eskaliert ist am Telefon, wo ich auch, ja, ich wurde nicht beleidigt, aber ich wurde angeschrien und das war so für mich so eine Red Flag. Das war's bis hierhin und nicht weiter. Ich muss hier irgendwas grundlegend ändern. Und ich habe mich einfach diese Frage gestellt, wenn manche Leute mich nicht bezahlen können, gibt's doch sicherlich Leute, die mich ohne Probleme bezahlen können. Kaufkräftige Kunden. So, wer sind das denn? Ja, Unternehmen vielleicht, Unternehmer, die, weißt du, Unternehmen von mir aus einen Maschinenfuhrpark von 1 Million haben. Ist doch, das ist doch ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn ich eine Rechnung von 5.000 Euro stelle. Aber für, ich bin immer vorsichtig, ich will niemanden schlecht reden, aber für sagen wir mal eine Eisdiele, never ever könnte ich da 5.000 Euro in Rechnung stellen. Wie viel Eis müssten die verkaufen, um das Recht, also never ever. Und ich kaufe gerne Eis, ich liebe Eis, so. Aber für mein Business und für meine Art der Fotografie, ich bin Fotograf und Filmemacher, also ich mache natürlich auch Videos, da war für mich essentiell zu fragen, wer sind denn die Leute, die sich mich leisten können? Und das waren halt, ja, B2B-Kunden, ganz viele Geschäftskunden, Unternehmen und mir die Frage stellte, ja, wo finde ich die denn? Ne? Also auch Netzwerken ist da ein wichtiges Thema und die Photo Business Academy spezialisiert sich schon so eher auf diesen B2B-Bereich. Ja, nicht wie du vielleicht ein Paar-Shooting machst oder so, sondern wirklich, wie erreichst du Geschäftskunden? Wie musst du dich positionieren? Wie findest du deinen Wunschkunden auch in diesem Bereich? Ja, und Geschäftskunden, B2B-Kunden sind nicht immer die Leute, die eine Krawatte tragen und einen Anzug. Das kann auch der Tischler sein. Das kann auch der Handwerker sein. Das kann auch Sanitär- und Wasserunternehmen sein oder ein Bauunternehmen, was voll die coolen neuen, weiß ich nicht, Häuser baut. So, das kann, oder die Schmieden, ja. Da muss man halt auch wieder ein bisschen gucken, was sind kaufkräftige Kunden. Wie gesagt, auch eine Eisdiele ist ja im Grunde genommen B2B, aber vielleicht nicht kaufkräftig genug, je nachdem, was deine Preise so sind. Und ja, die Photo Business Academy ist halt ein Gruppencoaching, was 3 Monate geht. Es gibt E-Learning-Inhalte, die ich vorher natürlich aufgenommen habe. Das Ganze mache ich über Elopage, was super gut funktioniert, wo auch alles schön mit den Brandfarben ja gebrandet ist. Da gibt's Videos, zum Beispiel auch ein Video, wo ich selber bei einem Kunden shoote. Es gibt auch viele Videos, wo ich Folien zeige, wenn es um Positionierung geht, um Wunschkunden geht, um Angebote zu schreiben, um Rechnungen zu schreiben, sowas. Und zu diesen E-Learning-Inhalten gibt es natürlich auch 6 Live-Gruppen-Sessions und da können die Teilnehmer mir zum Beispiel auch über so ein Google Forms, habe ich schön gemacht, wo sie mir Fragen stellen können. Die Fragen bereite ich dann vor, bringe ich dann mit zu der Live-Session und natürlich sowas wie WhatsApp-Support. Es gibt eine eigene Facebook-Gruppe, wo die Leute wirklich dieses gleiche Ziel haben, ja auch mit drinne sind, wo man sich auch gegenseitig Feedback geben kann zur Webseite. Und was ich immer wieder merke, klar, manche Teilnehmer nutzen es öfter, manche weniger, ist halt dieser WhatsApp-Support. Meine Teilnehmer schicken mir immer wieder, boah, Vital, ich habe eine Kundenanfrage, wie würdest du das berechnen? Boah, Vital, ich habe hier ein Angebot geschrieben, kannst du mal drüber schauen? So. Und dadurch haben sie erstens eine Sicherheit. Ich mache das nicht seit gestern, sondern seit 7 Jahren. Kann immer nochmal auf Sachen hinweisen, kann nochmal sagen, ach, guck mal hier, was ist das für ein Unternehmen? Da kannst du aber ein bisschen großzügiger vielleicht mit dem Preis sein, ja, ein bisschen nach oben. Also mach dir mal da gar keine Gedanken, das ist jetzt, wie gesagt, vielleicht nicht der Kiosk um die Ecke, sondern es ist wirklich ein großes Unternehmen. Und mit deinen Bildern, ja, verkaufen die vielleicht ein paar Produkte mehr, die für die wieder vielleicht 100.000 Euro bringt. Also sei da nicht so, ja, so zimperlich mit deinen Preisen. So ist auch natürlich viel Mindset. Ja, manche sagen so, ah, Mindset, komm, hör auf damit. Aber es ist schon wichtig, es muss irgendwo zwischen den Ohren anfangen, um diese Selbstbewusstsein da irgendwie auszustrahlen und dann halt auch rüberzubringen. Ja, auch wenn es dann um Preise geht, wirklich. Du kannst deine Preise nicht durchsetzen, wenn du selber nicht an diese Preise glaubst. So, und wie gesagt, diese Academy, der nächste Launch findet am 29. April wieder statt, da kann man sich eine Woche anmelden. Und auch hier könnte man sagen, ja, diese blöden Limitierungen da. Hey, das ist wie in der Uni, wenn du dich in einen Kurs einschreibst, kannst du nicht nach 3 Monaten reinkommen und sagen, ey Leute, ganz kurz, sorry, ich weiß, ihr seid schon 3 Monate dabei, aber kann mich mal jemand kurz abholen, wo stehen wir gerade? Wo sind wir gerade? Ach das? Okay, wollt gar nicht stören. Wir fangen zusammen an, wir beenden das zusammen und dann wird die Academy halt nächstes Mal im Oktober wieder gelauncht. So, das ist ein Gruppencoaching-Programm.
Voll gut.
So viel erstmal dazu, glaube ich.
Link findet ihr auf jeden Fall auch hier in der Description, wenn ihr es euch mal anschauen wollt. Es ist total sinnvoll und all das, was du erzählst, kann ich total, heute sagt man relaten, yeah. Bin ich total dabei.
Schön, dass du das Wort gedroppt hast.
Ja, nee, aber so dieses Ding so, kann ich da jetzt eine 5 vorsetzen oder ist es nicht doch eher eine 2? Eigentlich vom Arbeitsaufwand ist es safe eine 5, aber es klingt zu viel und so, ne?
Genau.
Ich bin total bei dir und ja, ich finde den Spruch auch richtig gut und wichtig, wenn ihr selbst nicht daran glaubt, dass ihr das wert seid, dann ist es schwierig, das jemandem zu vermitteln. Ich finde, bei einigen Sachen, so gerade wenn es persönlichere Kontakte sind, dann kann man immer auch nochmal über einen Preis sprechen. Aber am Ende muss man bei allen Sachen sagen, wir haben dieses Thema auch schon mal in der Hochzeitsfotografie hier besprochen. Wenn jemand dann sagt, ja, ist mir zu teuer, mein Cousin zweiten Grades hat auch eine Kamera, dann macht der, glaube ich, die Fotos. Ja, okay, dann soll der die Fotos machen, dann werden die halt aber auch Cousin zweiten Grades mäßig, so, ne? Und dann werdet ihr halt überlegen, ob ihr damit fein seid, dass der schönste Tag in eurem Leben vielleicht nicht so bebildert ist, wie ihr es euch vorgestellt habt. Dinge kosten halt. Und wenn man gerade auch in anderen Sachen zum Beispiel in eine Verhandlung geht, man möchte mit jemandem zusammenarbeiten, der Versicherung verkauft und der sagt, ja, was du da anbietest, ist einfach zu teuer, dann sag ich, die Versicherung, die du mir verkaufst, kostet auch Betrag X. Mhm. Ist mir auch zu teuer. Aber ich muss das bezahlen. Weil sonst sagst du, krieg ich die Versicherung nicht. Und so ist das halt. Und da muss man einfach das Selbstbewusstsein ausstrahlen. Man kann immer das auch charmant verkaufen. Wir sind alles Menschen, die miteinander reden und das Zwischenmenschliche ist auch super, super wichtig. Aber am Ende musst du dazu stehen, was du denkst, was du wert bist.
Und vor allem, um euch das so ein bisschen, damit ihr dann, um euch ein bisschen den Druck rauszunehmen. Manchmal, wenn ihr Kunden habt, die sagen, oh, das ist mir viel zu teuer, dann ist es nicht euer Kunde. Weil was wäre die Alternative? Ihr geht mit dem Preis runter und was dann? Dann macht ihr den Auftrag irgendwie halbherzig, weil ihr ja das Gefühl hattet, ihr seid viel zu weit runtergegangen. Und dann, so meine Erfahrung, die Kunden, die es richtig günstig haben wollen, sind auch noch die, die am anspruchsvollsten sind. Ja, dann werden noch irgendwie 5 Korrekturschleifen durchgejagt, dann will man am Ende doch nicht die Rechnung zahlen, obwohl man, ja, das endet meistens in einem Chaos. Aber wenn man diese Wertschätzung der Kunden hat, die sagen, okay, das und das kostet, klar, können wir gerne machen, dann ist es was ganz anderes. Es fühlt sich auch ganz anders an, diesen Auftrag zu machen. So, ich bin meinen Kunden so dankbar. Natürlich habe ich auch manchmal Kunden, die wollen dann ein bisschen, aber ganz freundlich handeln. Ne? Ich habe auch einen Architekten mal begleitet eine Zeit lang und der meinte so dann, von Geschäftsmann zu Geschäftsmann möchte ich ganz ehrlich mit Ihnen. Allein schon diese Ansprache, diese Kommunikation, diese Wertschätzung war trotzdem die ganze Zeit da. Habe ich gesagt, ey, natürlich können wir noch mal schauen, ob wir noch am Preis ein bisschen was ändern machen können. Aber wenn man schon im Vorfeld da reingeht, könnt ihr euch sicher sein, dass die Leute eh nur den günstigsten suchen und gar nicht so vielleicht euch haben möchten. Und ganz oft wird es halt, wenn es schon so anfängt, diesen Satz könnt ihr euch merken, wenn es schon so anfängt, ja, deswegen schaut auch, ja, wie gesagt, ja. Wunschkunde ist auch super wichtig, dass man da immer für sich das auch irgendwie klar definiert.
Das ist ja sowas wie eine Art Gruppencoaching-Workshop. Du hast jetzt mit einem gemeinsamen Freund, Olli Hugo, liebe Grüße an der Stelle ins Café mit Mehrblick. Da warst du, glaube ich, auch schon zu Gast.
Aber Olli, no pressure. So, ich bestimmt hält er sich nicht das Jubiläum 100. Folge auf. Oder so.
Wenn er so weiter produziert, hat er die 100.
Ja, Folge. Ja, ich habe mich auch letztens gewundert. Ich so, Olli, du hast 24 Folgen schon? Was hast du das denn geschafft? So, voll schön.
Ich hatte kurz überlegt, jetzt sprechen wir über jemanden, bevor wir mit ihm sprechen, aber das werde ich ihm auch nochmal schicken. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich ihm mal schreibe, ey, genieß deinen Trip und fang jetzt nicht an, da irgendwie jeden Tag 3 Folgen zu produzieren. Aber am Ende des Tages ist es so, wenn er da gerade Bock hat, dann ist das genau das Richtige. Und ich freue mich voll für ihn, dass er so einen Spaß daran hat. Und ich glaube, es hilft ihm auch, seine eigene große Reise zu reflektieren über diese Gespräche.
Voll, genau, das habe ich ihm auch so ähnlich gesagt, David. Ne? Ich so, hey, guck mal, völlig egal, ob das jemand hört, wie viele das hören, so. Es hören einige in den Podcast. Aber für dich ist das doch super, ja. So eine Art schönes Tagebuch. Ja. Voll schön. Voll schön. Ich höre mir tatsächlich auch manchmal so meine einstelligen Folgen an. Wie hat dieser Vitali damals gedacht vor 7 Jahren? Ja? Wie hat er geklungen? Ne? So, finde ich total spannend. So.
Workshops würde ich nochmal gerne reingehen, weil ein Thema, das ist gerade ein Thema zwischen meiner Frau und mir, um mal wieder das Private hier so ein bisschen reinfließen zu lassen. Ich habe ihr mal versucht zu erklären, weil sie macht unsere Buchhaltung, sie schreibt meine Rechnungen, sie kümmert sich um den ganzen Kram, wofür ich super, super dankbar bin, weil ich kann die Zahlen von 1 bis 10 relativ flüssig, danach wird's schwierig. So, von daher, genau. Sie fragt häufig nach, wenn ich zum Beispiel Jobs mache, jetzt für den Job mit Mojo, da fließt keine Kohle, ich kriege dann die Jacke, das müssen wir natürlich verrechnen, klar, aber so, ich habe freie Shootings mit irgendwelchen Leuten, die mich fragen, ob sie Bock haben. Ich frage Leute an. Da fließt keine Kohle, das kostet Zeit. Ich versuche ihr jetzt gerade so zu erklären, und da sind wir wieder beim Thema Üben, warum ich das mache. Kannst du mal ganz kurz bitte, damit ich jetzt bei einer Stunde grob ihr das einmal vorspielen kann, weil sie hört den Podcast nicht, aber dann spiele ich ihr das raus. Kannst du mal kurz erklären, warum Üben für uns Fotografen wichtig ist?
Also, ja, voll. Guck mal, kurzes Beispiel, sag ich mal YouTube. Als ich damit angefangen habe, ich konnte auch keine Kamera, ich konnte auch keinen Ton. Ich habe einfach mit jedem YouTube-Video wenn man das zusammenrechnet, habe ich super viel Geld wahrscheinlich verbraten. So, das war einfach ein unglaublich teures Hobby, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und das, was ich gelernt habe, war zu videografieren. Und jetzt kann ich meinen Kunden sagen, ich kann videografieren. Natürlich können wir ein Interview aufnehmen. Natürlich können wir einen Imageclip aufnehmen, Recruiting-Videos erstellen. Natürlich können wir das. Ich habe ja oft genug mit meinen YouTube-Videos geübt, auch wenn ich keine Recruiting-Videos erstelle. Aber das Technische war da. Und auch meinen Teilnehmern in der Academy sage ich so oft, macht auch mal kostenlose Sachen. Wenn ihr Bock habt auf einen Kunden, bevor er sagt, nee, wir brauchen jetzt keine Bilder, fragt ihr doch einfach mal kostenlos. Ihr habt die Übung. Und das Schöne ist daran, wenn wir ohne Druck üben, wenn wir ohne Druck einen Auftrag durchführen, dann können wir total kreativ sein, weil Wir müssen ja nicht irgendwie was konkret abliefern. Aber sobald Geld im Spiel ist, hat man diesen Druck und okay, wir haben das besprochen, wir ziehen das am besten auch durch. Nicht, dass ich irgendwas anderes noch mache, auch wenn es vielleicht total kreativ sein könnte. Aber am Ende zahlt er vielleicht meine Rechnung nicht, weil wir haben ja nicht das gemacht, was wir vereinbart haben. So, deswegen sind freie Projekte, nenne ich das einfach mal, oder TFP-Shootings freie Projekte, unglaublich wichtig, weil dadurch, und ich hatte in meinem Podcast super viele Gäste, auch eine Miriam Lindthaler zum Beispiel, die unglaublich krasse Bilder macht, die von vielen Unternehmen schon hier in Deutschland gebucht wurde, für diesen freie Projekte unerlässlich, weil genau da kann sie sich kreativ austoben, um dann das Portfolio zu zeigen, wofür sie wieder gebucht wird. So, dann sehen Kunden, ah, das ist aber spannend, was hast du denn da gemacht? Können wir das auch mal so für uns machen, für unsere Marke, für unsere Brand? So, und natürlich kann sie das, weil das war ja ihr Herzenswunsch, dieses freie Projekt, hat sie ja keiner gezwungen. Und wenn man freie Projekte dann an Kunden bringen kann, können die Aufträge nur gut werden, weil es kam ja irgendwie aus uns, das kam ja nicht vom Kunden her, dass er gesagt hat, ja, wir würden das hier gerne so und so machen und gerne am liebsten für diesen Preis. Kriegen wir das hin? Und du denkst so, boah, ja, weiß nicht, können wir hinkriegen. Mit Blitz habe ich noch nie so gearbeitet, aber könnten wir hinkriegen, ja. So, also freie Projekte, super, super wichtig, um auch da irgendwie auch dieses Momentum vielleicht beizubehalten und nicht zu warten, bis der nächste Job kommt, nicht zu warten, bis der nächste Auftrag kommt, sondern die Zeit wirklich produktiv irgendwie zu nutzen. Liebe Grüße an deine Frau an der Stelle, falls du es abspuckst.
Ja, ich habe mir schon verschiedene Stellen rausgesucht, auch aus dem Café mit Mehrblick, da hatte Olli Marcel aka Sophisticated zu Gast. Ich glaube, da haben sie auch drüber gesprochen und ich habe neulich Philipp Reinhardt in einem Podcast gehört. Auch der, ich meine, Philipp Reinhardt ist einer der gefragtesten Fotografen, jungen Fotografen, die es gibt in Deutschland aktuell, macht großartige Arbeit für die deutsche Fußballnationalmannschaft, für den Deutschen Olympischen Sportbund, für die Merlins, für, ich weiß gar nicht, wo der überall unterwegs ist. Und auch er sagt, üben ist unablässig. Du musst, unablässig ist ein richtiges Wort.
Unablässlich?
Ja.
Aber ich bin auch nicht sicher.
Unablässlich.
Ey, ich lebe erst seit 38 Jahren in Deutschland, keine Ahnung.
Ja, unablässlich. Ja, vielen Dank. Genau, also das gehört einfach dazu. Das ist im Prinzip, um nochmal ein Bild zu nutzen, wie wenn du eine Fremdsprache lernst, so Vokabeln lernen. Du musst immer am Ball bleiben. Und dazu gehört genau, wie du auch gerade gesagt hast, einfach auch mal den Blitz draufstecken, obwohl du eigentlich ein Fotograf bist, der nur mit Available Light fotografiert. Aber wie fühlt sich Blitzen an? Was macht das Licht? Von wo bounzt der Blitz überall hin? Und wie sieht das Foto am Ende aus? Erstens ist es super interessant und bringt dich weiter und macht auch Spaß, wahrscheinlich das auszuprobieren. Und zweitens hast du dieses Skill dann draufgepackt für den Fall, dass dich ein Fotograf oder dass dich irgendjemand mal anfragt für solche Fotos. Genau. Genauso wie das Thema, keine Ahnung, Langzeitbelichtung, Nachtfotografie. Wir müssen alle nicht Spezialisten sein jetzt in Astrofotografie oder sowas. Oder diejenigen, die Porträtshootings machen, müssen nicht zwangsläufig auch Sportfotografie aus dem FF beherrschen. Es ist schon wichtig, dass man sich spezialisiert, dass man so seinen Sweet Spot hat, für den man gebucht wird am Ende. Aber sein Skill-Level zu erhöhen, um auch die Fotografie weiterzuentwickeln, mehr zu verstehen. Das gehört ja alles immer dazu, ne? Am Ende geht's ja immer um Licht. So, was macht das Licht mit einem Foto? Und das auszuprobieren in verschiedenen Umgebungen mit verschiedenem Equipment und sowas, das ist einfach Training. Und das gehört dazu, auch in Situationen zu sein. Ich habe neulich ein Shooting gehabt mit Ellie. Sie hat das Shooting mit ihrer Freundin geschenkt und ich hätte diesen Job nicht so machen können, hätte ich nicht vorher viele freie Projekte gehabt. Denn wir haben bei ihr in der Wohnung geshootet und es war wirklich eine relativ kleine, enge Wohnung mit, also schwierig da irgendwie coole Sets einzurichten, so. Aber da ich nicht zum ersten Mal in dieser Situation war, wusste ich, was ich machen muss, so. Und wie ich das handeln muss, um diesen Job zu erledigen. Und das war ein Paid-Job dann. So, und dann wäre es natürlich total blöd zu sagen, ja gut, ist ja eh frei hier, wir gucken mal, was wir machen.
Ja, voll. Also hier nochmal vielleicht der Begriff aus der Komfortzone kommen, ne? mich erinnert das so ein bisschen an, du meintest halt YouTube und die Challenges. Ich habe ja auch mal sowas gemacht wie Station Shoot, habe ich mir so ein bisschen ausgedacht. Ich bin von einer Station, von einer Endstation bis zur nächsten gefahren mit einem Model, an jeder Station ausgestiegen und im Umkreis von 100 Metern haben wir so ein bisschen geschaut, wo können wir hier coole Bilder machen. Ja, und das ist so ein bisschen, ich liebe diese Challenges. Und weil ich das so oft gemacht habe, bin ich einfach gut darin geworden, egal wo wir sind, ich werde schon einen coolen Spot finden, gutes Licht finden, irgendwie einen guten Hintergrund, mit das ein bisschen kombinieren. Und ich meine, mein Buch hätte ich niemals schreiben können, wenn ich nicht diese ganze Erfahrung gesammelt hätte, während den YouTube-Videos, wo man sagen könnte, hey, mit YouTube-Videos, da kriegst du irgendwie kein Geld. Wie oft habe ich mich mit einem Model für ein YouTube-Video getroffen, irgendwie am Bahnhof in Bielefeld oder sonst wo, und ich so, ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen, aber wir gehen einfach mal in die Richtung. Und was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, meine Augen offen zu halten. Ich habe gelernt zu gucken, ah, welche Farben kombinieren gut mit welchem Outfit? Oh, welche Fassade eignet sich jetzt ganz gut? Wo ist hier gutes Licht? Auch wenn Mittagssonne ist, gibt es ja trotzdem Schatten. Vielleicht in einem Parkhaus mit Tunnellicht. Mega cooles Licht, Tunnellicht, gemerkt so, ne? Und schon bist du irgendwie so ein Profi, wenn du von mir aus auch mal eine Hochzeit vielleicht aufnimmst und dann passiert doch etwas nicht ganz so nach Plan, bleibst du locker. Weil diese Situation hast du ja schon oft durchgespielt in deinen YouTube-Videos, da hast du auch oft keinen Plan, wo du jetzt hingehst, wo jetzt Bilder gleich entstehen werden. Und dann, ja, also es kann nie schaden, einfach mal zu üben und wie gesagt, auch mit einem Blitz zu üben, am besten dann, wenn du nicht dafür bezahlt wirst. Kann ja auch daneben gehen, was überhaupt nicht schlimm ist. Aber erstmal üben, draus lernen, Fehler machen und dann irgendwann sagen können, klar kann ich mit Blitz fotografieren. Wir können sehr gerne diese Porträtbilder in ihrem Haus mit Blitz machen. Ich bringe da so ein Blitz-Setup mit oder so, ne? Genau. Kann man ja vorher sonst nicht machen.
Absolut. Übrigens, was Workshops und so angeht, du hast ja mit Olli diesen Workshop gemacht, unter anderem mit Rich. Wie lange ist das her? 2 Jahre?
Mindestens gefühlt. Mindestens. Ja, ich glaube eher 3. Oh mein Gott. Also mindestens 3, glaube ich, ja.
Ich mache mit Rich auch einen Workshop. Wenn diese Folge kommt, ist der vielleicht sogar schon geschehen. Ich weiß es nicht ganz genau, muss ich mir mal gucken. Nächste
Woche. Aber ihr seid ja eh voll.
Ja. Noch nicht, aber.
Noch nicht ganz, okay.
Noch nicht ganz, aber wahrscheinlich reden wir jetzt über die Vergangenheit, insofern ist es wurscht. Okay. Aber
ey, voll cool, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß gehabt bei dem Workshop, ich bin mir ziemlich sicher mit Rich. Ist so ein cooler Typ. Super. So ein cooler Typ. Ja. Also und auch das, ne? Ich beneide dich da total, weil wir wollen alle immer irgendwie raus und irgendwas machen und dann muss man aber auch einfach mal selber die Tastatur von mir ist in die Hand nehmen, Leute anschreiben, was planen, etwas ausschreiben. Das ist super viel Vorarbeit nötig, um am Ende genau diesen Tag zu haben, diesen Workshop-Tag. Und ich will keinen Workshop-Tag mit Olli missen. Ich habe auch selber ein paar Workshops. Ich will das alles nicht missen, auch wenn es viel Arbeit war bis dahin und man vielleicht, bei dem einen Workshop weniger Teilnehmer hatte als bei dem anderen. Am Ende war es immer ein richtig schöner Tag und eine richtig schöne Erinnerung.
Das ist genau auch das, was, da haben wir ja auch kurz einmal bei WhatsApp drüber gesprochen, so dieses, wie häufig machen wir das aktuell, dass wir sowas anbieten? Bei dir ist es relativ wenig, die Academy frisst schon viel Zeit, hast du ja gesagt, so, und bei mir ist es dieser Paris-Workshop jetzt, der vor der Tür steht, der wird, wenn diese Folge erscheint, noch stattfinden und der ist ausgebucht, da fahren wir
das war
4 Tage nach, genau. Da fahren wir 4 Tage nach Paris und das wird mega. Ich freue mich so wahnsinnig darauf. Und der andere
Freude ist die schönste Freude, oder? Also allein deswegen lohnt es sich schon, Sachen zu planen und Sachen zu machen, weil die Vorfreude ist einfach so schön.
In diesem Workshop geht es dann tatsächlich einfach auch darum zu üben. Und nicht nur meine Teilnehmenden üben, sondern ich übe ja auch. Also ich übe A, das Coachen und B, liebe ich es natürlich auch dann zu fotografieren. Und dann sind wir wieder beim Thema Üben und dem roten Faden dieser kleinen Episode heute.
Ja, voll schön. Also so wichtig.
Vitali.
David, Dankeschön. Ja. Erstmal wirklich. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich mag es zu reden, ich mag es mit so tollen Menschen zu reden und ich mag es vor allem auch in dieser ganzen Content-Welt auch mal über private Sachen zu quatschen. Ja, jetzt könnte der eine sagen, gehört manchmal nicht hin. Es gibt Privates, es gibt Persönliches, wenn man nicht zu privat, passt alles. Man muss sich damit gut fühlen und das macht das Ganze, finde ich, immer so menschlich und so lebendig und so unterschiedlich zu Sachen, die KI generiert sind. Weil das kann KI bisher noch nicht generieren, unsere Erfahrungen, die wir selber gemacht haben.
Ja, und auch, du hast es vorhin auch einmal angesprochen, diese ganze KI-Sache. Momente kann es nicht kreieren. Also wir halten ja Momente fest mit der Kamera, was nichts anderes ist, als dass wir in einem Moment sind mit einer anderen Person. Das, was wir dann produzieren, ist ein Bild, ein Foto, das bleibt. Was wir hoffentlich im Kopf, im Herzen, wo auch immer dann haben, ist dieser Moment, den wir erlebt haben mit dieser Person. Und das ist zum Beispiel jetzt auch das, was wir hier in diesem Podcast haben. Wir haben jetzt keine großen Fotos gemacht oder sowas, aber wir haben eine Stunde, eine gute Stunde miteinander geteilt und die einfach, ja, wert, die wissen wir beide wertzuschätzen. Ich genauso wie du es gerade gesagt hast, und ich freue mich total, dass wir das gemacht haben und auch dieses Persönliche und sowas. Ich glaube, das war mit so die persönlichste Episode in 84 Folgen und ich finde, es ist genau richtig an dieser Stelle und ich freue mich total, dass wir das so gemacht haben. Ihr da draußen, das war Episode 48. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitnehmen können, während hier so zwei alte weiße Männer mit Bart
so über ihr Leben. Graue Bartstoppe gibt es schon.
Ja, hier ist also ist schon, ich bin wie dieser eine Hund aus der Muppet Show, der auch so sehr sehr grau um die Nase schon ist. Genau, aber wie zwei etwas ältere Herrschaften, die aber immer noch jung geblieben sind, sich über ihr Leben und Fotografie unterhalten. Wenn das so ist, dann und ihr uns noch nicht folgt, lasst gerne ein Abo da, ihr kennt das. Wir freuen uns über jede Bewertung dort, wo ihr eure Podcasts hört. Und weil wir ja der Podcast sind, der sich mit den Geschichten hinter den Bildern beschäftigt, ihr könnt auch Bilder reinschicken. Das habt ihr zuletzt nicht mehr so häufig gemacht. Ich weiß nicht, was der Grund ist. Vielleicht haben wir es einfach nicht häufig genug gesagt. Aber schickt uns doch gerne eure Bilder, die vielleicht eine Geschichte erzählen, die eine Geschichte für euch erzählen. Ein Moment, der euch wichtig ist. Und wir würden das super gerne mit euch hier im Podcast besprechen. Denn das sind die Momente, die einfach wichtig sind und die für euch wichtig sind und die wir gerne teilen würden mit unserer Community da draußen. Schön, dass ihr da seid und Vitali, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das sehr tolle Gespräch, hat mich sehr gefreut.
Ja, voll. David, danke auch an deine Zeit. Danke vor allem an die Zeit der Zuhörer. So auch ganz liebe Grüße nochmal von mir. Auch wenn es da nochmal Fragen gibt, darf man sich gerne jederzeit melden. Danke für die ganzen Verlinkungen in den Shownotes, weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Und es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und selbst wenn es keiner hören würde, diesen Podcast, wir hatten eine schöne Zeit jetzt in den letzten Stunden.
So ist es, genau.
Ganz liebe Grüße.
Bis bald, geht raus, macht schöne Fotos. Bis bald.